Liebe Gemeinde, ich wünsche euch Gottes Frieden und seine Gnade. Und auch sonst möchte ich mich den Worten des Apostels anschließen, die ich gleich lesen werde. Die Botschaft des Friedens hat sich durch euch überall verbreitet. Und ich freue mich sehr darüber. Man redet an vielen Orten von eurem Glauben, sodass ich euch loben möchte und loben kann. Ich möchte diesem Lob auch nichts hinzufügen als das, was der Apostel schon über die Gemeinde in Saloniki gesagt hat. Das Einzige, was ich dazu fügen kann, ist, ich bin froh, der Pfarrer dieser Gemeinde zu sein. Ich möchte aber ausgehend von den Worten an die Gemeinde in Saloniki auf ein Thema dann danach noch eingehen, das unter Umständen wichtig sein könnte. Zunächst hören wir jedoch die Brieferöffnung, also den Eingang des Briefes des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Und das hört bitte jetzt ganz persönlich. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Und wie standhaft ihr in der Hoffnung seid. In der Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gott liebt euch, liebe Schwestern und Brüder. Und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Tat von Jesus Christus verkündigt haben, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern er wirkte mit Gewissheit durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht vergeblich sein würde und ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn Jesus Christus gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Und nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen und wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so werdet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird, hoffen und warten. Er allein rettet uns und er ist derjenige, an den wir glauben. Liebe Gemeinde, ich möchte das tatsächlich auf euren Glauben und eure Bereitschaft und eure Lebendigkeit im Glauben beziehen. Der lebendige Gott hat euch zu lebendigen Zeugen gemacht. Ihr weist mit eurem Leben nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Nachbarschaft, auch in der Gesellschaft, in der Familie und im Beruf darauf hin, dass ihr einen lebendigen Gott kennt. Man kann ja Gott mit Absichtserklärungen und theoretischem Geplapper so beredt verschweigen, dass am Ende keiner mehr von ihm hört. Und man kann durch einen Glauben, der streng und eng und verkehrt ist, Gott sogar dadurch, dass man im Glauben lebt, noch unbekannter machen, als wenn man nichts täte. Aber so ist es in Saloniki nicht. Und so ist es auch hier nicht. Ihr setzt euren Glauben mit Selbstverständlichkeit in die Tat um. Eure Liebe ist großzügig. Und eure Hoffnung auf das Eingreifen Jesu Christi zeigt sich darin, wie anhaltend und dauerhaft ihr betet. Selbst für Dinge, die unmöglich scheinen. Aber, geben Sie jetzt zu, Sie haben auf das Aber gewartet. Aber, wie sage ich das, ohne dass ich Sie in eine falsche Sicherheit entlasse? Wie lobt man eine Gemeinde, ohne dass man ihr dann die Möglichkeit gibt, zu wachsen? Ohne dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, zu wachsen? Wie kann man durch Lob jemanden erfreuen, ohne ihn durch das gleiche Lob zu lähmen? Oder anders, wie stärkt man die Lebendigkeit dadurch, dass man etwas Gutes gehört hat? Ich bin auf einem guten Weg. Gott freut sich an mir. Und gleichzeitig das Gute gestärkt wird im Herzen, sodass das Herz nicht fett wird an all dem vielen Glauben, den man da drin hat. Punkt 1. Ihr habt das Evangelium mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenkt. Der Anfang liegt also bei Gott. Die Gemeinde in Thessaloniki hat nicht mit einer Grundsteinlegung begonnen. Man hat nicht gesagt, hier setzen wir jetzt einen Grundstein und da bauen wir ein Gebäude und dann haben wir einen Raum für den Glauben und dann werden die Menschen schon kommen. Sondern der Heilige Geist hat sich ausgeguckt, wen er mit dem Glauben an den rettenden und liebenden Gott erfreuen möchte. Und er hat diese Menschen hinzugerufen. Und die haben andere hinzugerufen. Und so liegt der Start beim Heiligen Geist. Die Kindergottesdienste, die Seniorenarbeit, das einzelne Kümmern um Menschen, die Kindergottesdienste in drei Gruppen, der Taufstein, unser zweiter Taufstein, der nicht mehr da draußen steht als Vogeltränke, sondern im Kindergarten und jeden Morgen die Kinder begrüßt, lasst die Kinder zu mir kommen. Unsere Überlegungen zum steilen Berg, dass Menschen auch, die nicht zu unserem Milieu gehören, etwas hören von der rettenden und gnädigen Botschaft unseres Gottes. Dadurch, dass wir am steilen Berg ein evangelisches Gründerzentrum machen. Und oft ist es uns so gegangen. Wir erinnern uns noch dran und es gibt sogar Protokollauszüge darüber, wann diese Entscheidung gefällt worden ist. Aber wir erinnern uns nicht mehr, wer zuerst die Idee hatte. Wir wissen nicht mehr genau, wie es zustande gekommen ist, dass diese Idee wirklich in unserem Kopf Raum genommen hat. Und warum sie sich dort festsetzte und warum sie auch die erste Krise und die widerstrebende Kritik überstanden hat und einfach überlebt hat. Wer uns geholfen hat, dass es weiterging, dass es die ersten Hürden genommen hat und was glücklicherweise nicht eingetroffen ist, wovor wir bewahrt blieben, denn das hätte das Ganze zum Scheitern bringen können. Ich will das mal ganz verwegen mit Maria und der unbefleckten Empfängnis vergleichen. Unbefleckte Empfängnis, was für ein widerliches Wort. Als wenn es schädlich wäre, zärtlich miteinander zu sein. Und an dieser Stelle ist Gott zärtlich mit einer jungen Frau. Und dann gibt es eine glückliche Empfängnis. Als der Engel zu Maria kam, war sie erstaunt. Sie war beschämt. Sie war dabei, rational abzuwehren, was da passierte und was mit ihrer in Zukunft passieren sollte. Aber sie hatte keine Chance. Gott warb um sie und sie, die vielleicht schon mal davon geträumt hat, Kinder zu bekommen und hoffentlich auch gehofft hat, dass sie Kinder bekommen kann, die hat aber noch nie davon gehört, dass es eine Schwangerschaft zwischen Gott und einer jungen Frau geben könnte. Doch Gott will Mensch werden. Und deshalb kann er keine Rücksicht darauf nehmen, dass er damit ein junges Mädchen beschämt. und dass sie total erstaunt ist und dass sie aus allen Frauen so besonders hervorgehoben ist, dass genau sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Will sagen, wir können gar nicht stolz sein, wenn wir die Frucht unseres Leibes oder die Frucht unserer Gedanken dann auf diese Welt bringen, weil es zuerst nicht unsere Sache ist. Wir haben etwas gehört von Gott. Und das, was wir gehört haben, hat uns dazu gebracht, etwas zu tun. Und wenn wir auf den ersten Beweger schauen, dann ist es Gott gewesen, der das in unsere Hände gelegt hat, der das in unser Leben gebracht hat. Und dafür sind wir dankbar. Punkt 2. Wenn man schon eine Menge Heiligen Geist braucht, um Anfänge von Glauben zu begreifen, so braucht man noch mehr Heiligen Geist, um das dann auch durchzuhalten. Wenn man angesichts der vielen Fragen, der vielen Kämpfe im eigenen Leben und vor allem auch in dieser ganzen Welt, wo wir nicht mehr verstehen, was alles vor sich geht, wo wir merken, dass sich Dinge immer mehr vereinzeln in Gruppen und durch den Eigensinn, durch den Egoismus Einzelner. So braucht man ganz viel Heiligen Geist, um an der Stelle auf das zu vertrauen, was Paulus hier der Gemeinde in Thessaloniki nahelegt, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Dass die drei siegen sollen und dass sie den Christen den Weg zeigen sollen, wohin es gehen soll, das braucht viel, viel, viel Unterstützung von Gott. Nicht nur mal ein bisschen schwanger gehen mit einer Idee, sondern wirklich sein Wort zur Welt bringen. Das ist doch die Aufgabe. Das ist the big challenge. Das ist das, worauf diese Welt wartet. Nicht das Eigenlob, dass wir unter uns und auch in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft schon so viel erreicht haben, sondern dass wir weiterhin bereit sind, weiterzugehen und unsere Zeit, das Kostbarste, was wir haben, was wir nie zurückbekommen, einzusetzen und verwandeln zu lassen, sodass Gott sein Werk erfüllen kann auf dieser Welt. Wenn jemand sagt, dass die Gebete der Christen ihn in besonders schweren Tagen getragen haben, wenn jemand sagt, dass du meine laute Klage mit deinem stille Schweigen ertragen hast. Wenn jemand sagt, das Beispiel dieses Märtyrers in lebensgefährlicher Situation hat mir geholfen, in viel weniger lebensbedrohlicher Situation, vielleicht gar ungefährlicher Situation, einfach nur bei der schlichten Wahrheit zu bleiben und nicht zu lügen und nicht auszuweichen, dann ist das etwas, was zählt. Paulus beschreibt es an einer Stelle so, indem er sagt, wir sind nicht die Herren über den Glauben. Wir sind nicht diejenigen, die euren Glauben formen, die auch nicht die, die unseren Glauben formen. Wir sind lediglich Helfer zur Freude. Christen sind Helfer zur Freude. Christen nutzen ihren Glauben nicht, um selber selig zu werden, um sich selber viel anzuheften, sondern sie sind dafür da, dass andere glücklich werden, um anderen Menschen zu zeigen, dass Glaube, Liebe und Hoffnung sich lohnen und dass sie einen Weg bestimmen und dass sie die Rettung für diese Welt sind. Gerade dort, wo Menschen sich vereinzeln und nur noch ihre kleine Welt retten wollen. Sie dienen der Welt mit ihrer Hoffnung und mit ihrer Liebe. Und Punkt 3. Es wird ein schwerer Weg werden. Wenn ich für meinen Glauben weiterhin lebendig bleiben möchte, dann wird es vermutlich unmöglich sein, das tatsächlich ein Leben lang zu schaffen. Paulus schreibt diesen Menschen in Thessaloniki, ihr habt viel Leiden gehabt. Es liegt daran, dass das Leben ja nicht Hurra ruft, wenn Menschen mit Glaube, Liebe und Hoffnung kommen. und dass der Gerechte nicht dafür belohnt wird, dass er mit Glaube, Liebe und Hoffnung kommt. Der Gerechte muss durchaus leiden. Und es ist nicht die Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, ob ich dafür Applaus oder Leiden bekomme. Ich muss es tun, weil es das Richtige ist. Trotz der Leiden im Glauben sind die Christen dort weitergegangen. Und auch hier weiß ich, dass Menschen weitergehen. Und so lobe ich auch euch für euren Weg, dass ihr auch dort, wo Widerstände sind, wo Dinge nicht einfach gehen, weitergeht, weil ihr damit deutlich macht, dass ihr mehr auf das vertraut, was Gott euch schenken kann und was Gott bewirken kann, als das, was ihr an direktem Lob durch die Menschen bekommt. Wir können nur mit Hannas Taufspruch hoffen, dass Gott das Beste daraus macht, wenn wir unser Bestes geben. Und dass er es besser machen wird, als das, was wir erhoffen können. Ich möchte euch ermutigen, auf dem Weg des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe weiterzugehen. Und dazu schenke euch Gott alles, was er nur erübrigen kann an Heiligem Geist und an Engelsunterstützung. Amen.